das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Patrick Halatsch.
Guten Abend, herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Wohin wir auch gehen, wir hinterlassen Spuren. Und natürlich auch im digitalen Raum. Etwa über die sogenannte IP-Adresse, eine Art digitaler Fingerabdruck unserer Rechner, Handys oder Tablets. Diese Spuren im Falle von Straftaten besser auswerten zu können, das ist das Ziel eines Gesetzesentwurfs von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, in dem die Daten der IP-Adressen länger gespeichert werden sollen, auf Vorrat sozusagen. Das bringt jedoch Datenschützer auf den Plan, die sich um Grundrechte sorgen und zunehmende Überwachung befürchten. Einzelheiten von Jan-Peter Bartels.
Die Richtlinie 2006/24/EG über die Vorratsspeicherung von Daten ist ungültig.
So wenige Worte, so viele Folgen. Dieser Richterspruch vom Europäischen Gerichtshof und ähnliche. Sie machen es Politikern schwer, die gerne mehr Daten speichern wollen, wie die deutsche Justizministerin.
Unser Ziel ist es, Kriminalität im Internet, also zum Beispiel Kinderpornografie, Online-Betrug oder vor allen Dingen auch Hass und Hetze im Internet, wirksamer zu bekämpfen. Wir sehen, dass viele Täter einfach nicht gefasst werden können und anonym bleiben.
Dieser Entwurf soll es möglich machen. Das Justizministerium will Internetanbieter verpflichten, IP-Adressen zu speichern. Die sind quasi wie die Absenderadresse beim Brief. Der Computer hinterlässt sie beim Surfen. Oft eine Zahlenfolge, die sich regelmäßig ändert. Das macht es Ermittlern schwer. Sie wollen deswegen, dass gespeichert wird, wem, wann, welche IP-Adresse gehörte. Die Idee? Stoßen die Fahnder auf illegale Seiten, können sie nachschauen, von welchen Anschlüssen die besucht wurden. Der Entwurf hilft, sagt der Innenminister.
Es ist wichtig, dass wir jetzt eine Gesetzeslücke schließen und in der Lage sind, durch die Speicherung der IP-Adressen über 3 Monate dann auch in der Lage sind, stärker gegen Kriminalität im Netz vorzugehen.
Ein Entwurf, durch den viele Daten gesammelt werden, was Sorge vor Missbrauch schüren kann. Die Opposition jedenfalls ist skeptisch.
Wir sehen das kritisch, dass hier der normale Bürger in Mithaftung genommen wird und sein Surfverhalten im Internet über die IP-Adresse quasi unter Verdacht gestellt wird.
Sich jetzt sehr selbstbewusst hinzustellen und zu sagen, die Speicherung aller Daten jedes einzelnen Bürgers für 3 Monate ist das absolut Notwendigste. Dem kann ich nur entgegentreten. Das halte ich für nicht das absolut Notwendigste.
Die Gerichte hätten, entgegnet die Bundesregierung, mehr Möglichkeiten, speziell bei den IP-Adressen, gelassen. Das Thema bleibt nicht leicht. Am Ende werden wohl wieder Gerichte entscheiden.
In den USA wird der Moment wohl in keinem Jahresrückblick fehlen, das Attentat auf den rechtspopulistischen Aktivisten Charlie Kirk. 3 Monate später traf sich an diesem Wochenende die von ihm gegründete konservative Jugendorganisation Turning Point USA zu ihrer traditionellen Jahrestagung. Und schnell wurde klar, auch wenn das Treffen America Fest hieß, besonders festlich ging es nicht zu. Im Gegenteil, offenbarten sich doch so manche Risse im bislang so geschlossenen Fundament der konservativ-republikanischen Make America Great Again Bewegung von Präsident Donald Trump. Jan Koch berichtet.
Märtyrer für viele hier, der ermordete Charlie Kirk, mit dem einige irgendwie noch ein Erinnerungsfoto wollen, mit dem Gründer der nationalchristlichen Bewegung Turning Point USA. Weiterhin Vorbild für viele junge erzkonservative Amerikanerinnen und Amerikaner, betont auch seine Witwe Erica bei ihrer Eröffnungsrede. Vor 2 Jahren stand mein Mann hier auf der Bühne und sagte, hier bin ich, Gott, nutze mich. Amerika, Patriotismus, christliche Werte, eine Konferenz als Messe und Wahlkampfveranstaltung. Wie wichtig die Bewegung für den Erfolg des Präsidenten und die MAGA-Bewegung ist, zeigt die Rednerliste, zu der auch Vizepräsident J.D. Vance gehört, den Erica Kirk sogar schon als Präsidentschaftskandidaten sieht. Das Einzige, was den USA wirklich als Anker dient, ist, dass wir dank Gottes Gnade eine christliche Nation waren und immer sein werden. Präsident Trump selbst grüßt über das Telefon seines Sohns. Ich wollte nur sagen, niemand hat mehr für mich getan als Charlie und es gibt niemand Besseres als Erica und ihr seid die besten Leute überhaupt. Wir haben zusammen einen Erdrutschsieg eingefahren. Doch bei all den Reden wird auch klar, einig sind sich hier lange nicht alle. Konservative Führungspersönlichkeiten wie Tucker Carlson und Ben Shapiro beleiden sich gegenseitig, werfen sich Antisemitismus vor, streiten über Verschwörungserzählungen und die Frage, wer in Amerika dazugehört. Dabei wollen sie doch Einigkeit präsentieren. Am Ende gibt es noch eine Überraschung. Hip-Hop-Star Nicki Minaj, wichtiger Support aus dem Showbusiness. Liebe junge Männer, ihr habt fantastische Vorbilder wie unseren hübschen, eleganten Präsidenten.
Handsome, dashing President.
Am Ende bleibt auch Turning Point eine Veranstaltung gegen die angeblich radikale Woke Linke für ein christlich-konservatives Amerika, auf der nicht nur Trump, sondern auch J.D. Vance ins Schaufenster gestellt wird.
Heute war der letzte Tag des jüdischen Chanukka-Festes. Des Lichterfestes, das im Bondi Beach im australischen Sydney mit einer Katastrophe begonnen hatte. Als vor einer Woche zwei Schützen das Feuer auf eine Chanukka-Feier am Strand eröffneten und 15 Menschen erschossen und zahlreiche verletzten. An dem berühmten Strand haben heute Tausende der Opfer des antisemitischen Terroranschlags gedacht. Mit einer Schweigeminute, mit Kerzen, mit stiller Anteilnahme. Landesweit gab es in Australien Mahnwachen für die Opfer. Ein Tag der Trauer war es heute auch tausende Kilometer entfernt im Westen der Ukraine. Denn der heutige vierte Advent machte vielen Familien in der Stadt Ternopil nochmal deutlich, dass die unmittelbar bevorstehenden Weihnachtsfeiertage die ersten sein werden, ohne ihre Angehörigen, die Opfer eines massiven russischen Raketenangriffs Ende November wurden. Vassili Gorlot berichtet.
Kamal war ein glücklicher Ehemann und Familienvater, bis ein Moment alles in seinem Leben verändert hat. Ich bin morgens in die Küche und habe dem Kleinen seine Milch gemacht. Das war am Morgen des 19. November. Dann schlagen russische Raketen und Drohnen in Ternopil ein. Einer der tödlichsten Angriffe auf den Westen der Ukraine seit Kriegsbeginn. Mindestens 38 Menschen werden getötet, unter ihnen die Familie von Kamal. Er überlebt, weil er im Nachbarraum war und muss seine Frau und die beiden Kinder beerdigen. Eine Sekunde verändert dein ganzes Leben. Du schaust sie an und eine Sekunde später sind sie nicht mehr da. Das ist hart, wenn die drei wichtigsten Menschen in deinem Leben auf einmal verschwinden. Jeden Tag ist Kamal gemeinsam mit seinen Schwiegereltern am Grab seiner Liebsten. Unzählige Blumen zeigen die große Trauer und Anteilnahme der Menschen. Es gibt sehr viel Mitgefühl. Ich bin allen dankbar, die mir helfen, meinen Verlust zu verarbeiten. Aber kein Mitgefühl der Welt bringt meine geliebten Enkel zurück, meine Tochter. Für viele Familien in der Ukraine steht auch dieses Weihnachten wieder im Zeichen der Trauer. Seit 2022 wurden allein in Ternopil mehr als 450 Soldaten beerdigt. Die Front liegt im Osten des Landes, hunderte Kilometer entfernt. In diesem Jahr trifft der russische Angriffskrieg Ternopil so hart und direkt wie noch nie. Deshalb kommt kurz vor den Feiertagen keine Weihnachtsstimmung auf. Nach diesen Angriffen fällt es schwer zu feiern. Trotzdem kommt bei uns an Weihnachten die ganze Familie zusammen. Es gibt seit 4 Jahren keine festliche Stimmung. Deshalb bin ich auch froh, dass kein Weihnachtsbaum aufgestellt wird. Der zentrale Platz im Herzen von Ternopil bleibt ohne Weihnachtsbaum leer. Der Bürgermeister bedauert das, steht aber hinter der Entscheidung. Und er ist stolz. Die Menschen in Ternopil hätten Herz gezeigt und den Opfern des russischen Angriffs geholfen, als sie die Hilfe dringend brauchten. Diese Tragödie zeigt den Charakter von Ternopil. Wenn Menschen zusammenstehen und sich selbst vergessen, um anderen zu helfen, das passt zum Geist der Weihnachtszeit. Russlands Krieg hat die Menschen in Ternopil und anderen Teilen der Ukraine gelehrt, jede Sekunde mit ihren Liebsten bewusst zu erleben.
Und damit kommen wir zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Da thront ja seit Wochen der FC Bayern an der Spitze und die Münchner ließen sich auch heute in Heidenheim, Patrick, nicht aufhalten.
Nö, warum auch, Ingo? Die Bayern können sich vermutlich nur selbst aufhalten. Die Dominanz, die ist einfach zu groß. Hier mal ein paar Zahlen. Die Münchner, die haben von 15 Bundesligaspielen 13 gewonnen und zweimal Remis gespielt. Sie haben dabei unglaubliche 55 Tore geschossen. Allein 19 davon gehen auf das Konto von Harry Kane. Der Torjäger hat damit ganz allein 6 Tore mehr geschossen als der heutige Gegner Heidenheim zusammen. Ziemlich viele. Ziemlich beeindruckende Zahlen und das Erstaunliche, dem deutschen Rekordmeister, dem heute auch noch reichlich Stammspieler fehlten, reichte zum klaren Auswärtssieg eine ziemlich durchschnittliche Leistung.
Irgendwo zwischen abgezockt, souverän und ungefährdet der letzte Dreier des Jahres für den Tabellenprimus der Liga.
Natürlich haben wir uns vorgenommen, mit einem guten Ergebnis, mit einem guten Gefühl auch in diese Pause reinzugehen. Und ich glaube auch, dass das Spiel das wieder gespielt haben, was wir uns vorgenommen haben.
Bezeichnend, dass sogar der verletzte Joshua Kimmich sein Team in Heidenheim unterstützt. Auf dem Rasen wird der Kapitän auch gar nicht vermisst. Trotz 9 Ausfällen braucht der Rekordmeister gerade mal eine Viertelstunde bis zum Führungstreffer durch Josip Stanisic. Die Heidenheimer Defensive gleich mal ordentlich unter Druck gesetzt. Der zweite Bayern-Jubel ist dann nach einer guten halben Stunde fällig. Die Gastgeber wieder überfordert mit der Bayern-Präsenz im Strafraum. Olise diesmal mit dem entscheidenden Ballkontakt zum 0:2 Pausenstand.
Die Jungs arbeiten immer, die zeigen immer viel Energie. Und dann hat man nie wirklich das Gefühl, dass, auch wenn man die Mannschaft mal ändert, dass die Leistungen weniger werden. Und das war gut heute.
Kurz nach dem Wechsel Top-Torjäger Harry Kane schon ganz nah dran am dritten Treffer. Aber auch die Heidenheimer mit mehr Energie als vor der Pause, mit einem Ausrufezeichen durch Schimmer. Es folgt die beste Phase des Tabellen-17. Erst Ibrahimovic und kurz danach wieder Schimmer hätten durchaus noch mal Spannung in die Partie bringen können.
Wenn da das 1-2 fällt, glaube ich, könnte es hier heute noch mal lustig werden. Am Ende kriegen wir dann noch 2 Tore. 0-4 hört sich dann brutal an. Ich finde, so war das Spiel dann nicht.
Lustig wird es dann aber nur noch aus Bayern-Sicht. Luis Diaz nach 86 Minuten mit dem 0:3. Und in der Nachspielzeit darf Harry Kane den Schlusspunkt setzen. Ein Spielzug vom Allerfeinsten und dann zeigt der geniale Stürmer seine überragenden Qualitäten. Sein 19. Saisontor am 15. Spieltag. Was für eine Quote. 0:4 der Endstand. Da braucht man eigentlich gar keine Winterpause.
Ich ganz persönlich hätte schon Bock, einfach weiterzumachen. Aber das ist, glaube ich, das ist mein Herz, meine Leidenschaft und mein Kopf, mein klarer Kopf sagt mir, dass es ganz gut ist, dass wir ein paar Tage Pause haben und dann wieder mit neuer Energie reinstarten.
Bayern München zeigt dem Rest der Liga eindrucksvoll, wer als die klare Nummer 1 in die Weihnachtspause geht.
Tja, Glückwunsch dazu. Oben ist es eher langweilig, unten dagegen spannend. Wir schauen in den Tabellenkeller. Da trafen sich heute Mainz und St. Pauli zu einer extrem wichtigen Partie. Denn beide Teams stecken ziemlich fest im Abstiegsstrudel. Beide brauchen dringend jeden Punkt, vor allem natürlich Schlusslicht Mainz. Und wenn so viel auf dem Spiel steht, kommt am Ende meistens wenig raus. So auch heute, selbst mit einem neuen Chef an der Linie.
Urs Fischer soll Mainz 05 retten bei seiner Bundesliga-Heimpremiere. Hoffen in Mainz alle auf den ersten Heimsieg der Saison. Was dann aber auf dem Platz passiert, hat mit Bundesliga-Fußball nur wenig zu tun. Die roten Mainzer können anscheinend nicht besser. St. Pauli schießt im gesamten Spiel nur einmal aufs Tor. So sehen Spiele im Abstiegskampf aus.
Das galt in erster Linie aus meiner Sicht, das Ganze ein bisschen zu stabilisieren. Ich glaube, es ist uns nicht schlecht gelungen, aber natürlich hätten wir heute gerne gewonnen.
Im zweiten Durchgang ist aus Mainzer Sicht ein Sieg möglich, doch die wenigen Chancen lassen die 05er an diesem Nachmittag liegen. Mainz wartet weiter auf seinen ersten Heimsieg der Saison und St. Pauli ist mit dem Punkt zufrieden.
Ich glaube, ich hätte den Fernseher wahrscheinlich nach 15 Minuten ausgeschaltet. Aber es ist Abnutzungskampf in der Bundesliga. Beide wollen drin sein, beide wollten keinen Fehler machen.
3 Tage vor Heiligabend gibt es beim Abstiegsgipfel keine Geschenke und somit auch keinen Sieger. St. Pauli bleibt zum 3. Mal in Folge ungeschlagen. Und Urs Fischers Gedanken, die sind jetzt schon in der nächsten Woche.
An dieser Stelle, ja, allen Leuten da am Fernseher frohes Weihnachtsfest und bleibt gesund.
Ja, ebenfalls. Die Tabelle nach Abschluss des 15. Spieltags. Die Bayern gehen als vorzeitiger Herbstmeister in die Winterpause mit 9 Punkten Vorsprung auf Dortmund. Dahinter Leverkusen auf Platz 3. Köln rutscht ab auf Platz 11 und Hamburg verbessert sich auf Rang 13. In der Abstiegszone unverändert St. Pauli, Heidenheim und Schlusslicht Mainz. Wir kommen zum Wintersport und dürfen feststellen, die deutschen Skispringer haben sich beim Weltcup in Engelberg in toller Form präsentiert. Bei den Frauen floh Katharina Schmidt auf Rang 3. Es ist der erste Podestplatz des DSV-Teams. Und für die deutschen Männer gilt, die Vierschanzentournee, die kann kommen. Vor allem zwei Hoffnungsträger konnten glänzen, trotz extrem schwieriger Bedingungen.
Felix Hoffmann, zum zweiten Mal an diesem Wochenende auf dem Treppchen. Der Wettkampf heute ist anspruchsvoll. Ständig wechselt der Wind, immer wieder gibt es Unterbrechungen. Der Thüringer trotzt den Bedingungen mit Bravour. Als Sechstplatzierter geht er in den zweiten Durchgang und fliegt weit. 132,5 Meter, Felix Hoffmann wird am Ende Dritter und ist gerüstet für die Vierschanzentournee.
Weiter die Sprünge so laufen lassen und Spaß haben beim Springen und dann gucken, wofür es reicht.
Auch er zählt zu den deutschen Tourneehoffnungen.
Ja, geil!
Philipp Raimund liegt nach dem ersten Durchgang sogar in Führung. Am Ende wird er Vierter hinter seinem Teamkollegen. Der Sieg in Engelberg geht an den Japaner Ryoyu Kobayashi. Zweiter wird Domen Preutz aus Slowenien.
Ende Dezember und das ist die Zeit für Jahresrückblicke, aber auch die Zeit, um die Besten der Besten zu küren. So auch heute Abend in Baden-Baden bei den Kollegen des ZDF. Sportlerin des Jahres ist Franziska Preuß. Die Biathletin gewann in diesem Jahr 4 WM-Medaillen und den Gesamtweltcup. Zum Sportler des Jahres wählte die Jury aus Sportjournalisten Leo Neugebauer. Mit einer absoluten Energieleistung gewann der Zehnkämpfer bei der WM in Tokio die Goldmedaille und konnte sich am Ende nicht mehr auf den Beinen halten. Mannschaft des Jahres sind die Basketballer. Das Team um Kapitän Dennis Schröder hatte in Riga den EM-Titel gewonnen, erstmals nach 1993. Glückwunsch allen Siegern, Zweit- und Drittplatzierten.
Ja, und von den Sportlern des Jahres zu den Meteorologen des Jahres, die sind natürlich bei uns hier in der ARD. Sven, wie starten wir denn in die neue Woche?
Natürlich. Und wir starten ein bisschen langweilig in die neue Woche. Man wird gleich einen Film sehen, wo man lange darüber nachdenken muss, ob es eigentlich ein Film ist, weil sich da noch wenig bewegt. Aber in Richtung Weihnachten wird spannend. Gestern habe ich versprochen, wir gucken drauf. Ein bisschen Spannungsaufbau möchte ich aber noch mit diesem Bild vornehmen. Schauen Sie sich das mal an. Jürgen Gundelsweiler hat das in der Nähe von Überlingen, nämlich an der Basilika Birnau, aufgenommen. Da ist sie übrigens. Und dann sieht man hier oben die Sonne und dann so eine Nebelwand, die gerade drauf zukam. Also manchmal sieht das richtig aufregend aus. Und aufregend ist auch das, was im Süden Deutschlands Richtung Heiligabend passiert. Das haben wir nämlich auch nicht alle Tage. Sie sehen die Temperaturen, ich sagte es schon einige Tage lang, gehen runter. München um den Gefrierpunkt, Heiliger Abend. Und genau zum Abend kann es sein, dass es ein paar Schneeflocken gibt. Das ist nicht viel. Das gilt für Baden-Württemberg und Bayern südlich der Donau am ehesten. Das sind dann vielleicht 1, 2, 3 Zentimeter. Aber so ein leichtes Überzuckern und wenn man aus dem Fenster guckt, so ein paar Flöckchen sind nicht ganz ausgeschlossen. Übrigens das Jahresende dann mutmaßlich ganz schön frisch. Und jetzt kommt der Film, der irgendwie wenig Bewegung hat. Sie sehen im Norden viele Wolken. Sie sehen am Alpenrand auch für morgen im Tagesverlauf relativ viel Sonnenschein. Zwischendurch ab und zu und sonst Wolkenfelder. Und die Temperaturen in den Frühstunden in Bayern mal im leichten Frostbereich. Für viele sind es 0 bis 6 Grad und morgen Nachmittag in Höhenlagen von 800 bis 1000 Meter 8 Grad, ganz im Westen um die 9, sonst 2 bis 6 Grad und die nächsten Tage mehr Wolken. Dann allerdings am Heiligen Abend im Norden schon wieder mehr Sonne.
Sven, wie immer, erstklassig. Danke für die Aussichten. Sehr gerne. Soweit die Tagesthemen am heutigen 4. Advent. Hier im 1. klingt der Sonntag jetzt aus mit dem Spielfilm Perfect Days.
Klingt gut, ein poetisches Porträt der Stadt Tokio von Wim Wenders.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da mit neuen Tagesthemen, wünschen Ihnen jetzt einen guten Start in die neue Woche.
Tschüss.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.